Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
Bald starten ja wieder die Grand Tours mit viel sportlichem Ehrgeiz, medialer Berichterstattung und leider auch mit schlimmen Stürzen. Die Teilnehmenden sind hoffentlich gut abgesichert, denn im schlimmsten Fall müssen sie ihre Karrieren beenden, weil der Sturz es unmöglich macht, weiterhin zu fahren. Aber nicht nur im Sport, auch in jedem anderen Beruf kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll sein. Der digitale Versicherungsmanager Clark kann euch helfen, die richtige Versicherung zu finden und schlägt euch passende Versicherungen vor. Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast bei Detektor FM und wir bringen an dieser Stelle ein Extrablatt, eine Extra-Ausgabe, könnte man auch sagen. Hallo Gerolf.
Hallo Christian.
Warum machen wir das?
Weil wir es angekündigt haben und weil unser Technik-Guru aus München uns das angeboten hat. Und deswegen haben wir ihn auch jetzt in der Leitung. Jens Klötzer ist der Dritte im Bunde. Hallo Jens.
Hallo nach Leipzig.
Hallo nach München. So, wir wollen also sprechen über die Eurobike, die ja stattgefunden hat. Wir haben am Ende der vergangenen Sendung, des vergangenen Podcasts darüber gesprochen, was dich dort erwarten wird. Und nun bist du da gewesen am Bodensee in Friedrichshafen auf der Eurobike. Und ja, was hast du denn da gesehen?
Ja, so ziemlich genau das, was wir da so vorausgesagt haben letzte Woche. Also es war so ein bisschen eigenartig, weil die Messe war schon voll, also so von Ausstellerseite her. Die haben es schon geschafft, die Hallen irgendwie zu füllen. Gemerkt hat man es eigentlich nur so auf der Freifläche zwischen den Hallen, dass da irgendwie Aussteller fehlen. Da war da so eine riesengroße Kiesfläche, die sonst immer mit vollgepackt war.
Ja, ganz aber, subtil das Thema Gravel platziert.
Ja, sozusagen. Aber in den Hallen war es schon voll. Es gab viel zu sehen, es gab auch sehenswerte Sachen zu sehen, aber wenn man da doch ein bisschen ein Thema drin ist und so ein bisschen durchgeguckt hat, hat man schon so ein paar Besonderheiten festgestellt. Also klar, die wichtigen Radmarken fehlen, die Branchenführer. Das hat dann dazu geführt, dass so Marken so aus der zweiten oder dritten Reihe, die jetzt nicht so die große Pauke hauen, die damit absurd großen Ständen plötzlich vertreten waren. Also ich denke an so Marken wie KTM und Coratec, die zwar ja sicher gute Fahrräder bauen, aber sicher nicht zu den Marktführern gehören, die dann so gefühlt ein Viertel von so einer Hallenfläche belegt haben. Das war schon so ein bisschen eigenartig. Auch andere Firmen, die dann irgendwie mit zwei oder drei Ständen aufgetaucht sind, also irgendwie in der E-Bike-Halle, weil sie Elektroräder bauen, in der Deutschland-Halle, weil es eine deutsche Firma ist und noch ein Stand auf dem Freigelände, weil man dann da Probe fahren kann, war auch schon ein bisschen außergewöhnlich und viele Marken, von denen man vorher noch nie was gehört hat, also so ganz kleine taiwanesische Aussteller, die man vorher in so Pavillons gequetscht hat, wo jeder so eine kleine Box hat mit so einem kleinen Schild oben drüber, die hat man jetzt rausgezogen und denen einfach mehr Standfläche zugestanden, so dass es doch irgendwie gefüllt aussah. Und gemerkt hat man es aber dann doch am Publikumsverkehr. Also es war auffällig leer. Es gab morgen wenig Staus zur Messe. Ich übernachte da ja immer auf dem Campingplatz, wo ganz viele Händler auch unterkommen. Auch da hat man problemlos einen Platz gefunden. Das war in den letzten Jahren immer ein Riesenproblem. Und daran hat man schon gesehen, dass das Interesse sowohl von Aussteller als auch von Besucherseite dann doch stark nachgelassen hat.
Ja. Jetzt hast du ja dein Ohr auch so ein bisschen an den Händlern und du hast es schon so ein bisschen beschrieben, dass die Flächen da viel, viel größer waren als in den letzten Jahren. Kannst du das denn auch festmachen? Also gab es da auch größere Rabatte oder hat die Messe auch gesagt, komm, dann nimmt da noch ein Stück was dazu?
Das bleibt ein Geheimnis. Also davon weiß ich nichts, aber ja, daran kann man es natürlich ablesen. Solche Firmen hätten sonst nicht das Geld, sich so viel Standfläche dort zu erlauben. Die Eurobike ist bekannt, dass sie sehr teuer ist für die Aussteller und viele Hersteller sind ja auch gerade wegen der hohen Preise dort weggegangen. Ich kann nur vermuten, dass das dahinter steckt, aber Stimmen oder irgendwelche Belege dafür habe ich nicht. Nee.
Mal so reingefühlt, ohne auf Zahlen zu schauen, sondern deinem Eindruck nach, wie groß war das Thema E? Welchen Anteil hatte das?
Das Thema E hat dort mittlerweile den Hauptanteil. Also E-Mobilität war ein ganz großes Thema. Es gab eine eigene Halle dafür. Es gab auch noch eine eigene Halle für Lastenräder, wo das Thema E eigentlich auch eine wesentliche Rolle spielt. Und natürlich hat jeder Hersteller irgendwie seine Elektroräder am eigenen Stand auch nochmal in den Vordergrund gerückt. Gefühlt war auf dieser Freifläche, wo man Probe fahren kann, auch das war ein reines E-Thema, so gefühlt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sich gerade die sportlichen Marken dort zurückgezogen haben und dann die Elektromobilität so dort in den Vordergrund rückt. Ja, das war ganz, ganz deutlich.
Jetzt haben wir ja im letzten Gespräch schon auch angedeutet, dass das möglicherweise eine größere Rolle spielen kann. Hat das denn funktioniert? Also ist das vielleicht eine Messe, die sich in Richtung Elektromobilität entwickeln kann, wie wir es auch vermutet haben beim letzten Mal schon?
Ja, das kann natürlich funktionieren. Ich weiß noch nicht, ob die Messe das wirklich will. Also mir scheint es noch so, als wollen sie da jeden Strohhalm greifen, um das Konzept, wie es bisher war oder wie es bis vor ein paar Jahren noch gut funktioniert hat, um dieses Konzept zu retten. Das ist jetzt ja mehr oder weniger automatisch so passiert, aber ich weiß nicht, ob das wirklich das Ziel der Messe ist.
So, jetzt stelle ich mir so einen Jens vor, der dort durch die Hallen streift und überall eh sieht und nach dem Rennrad sucht. Vielleicht gibt's ja da ein Thema, was die Brücke schlägt. Wir haben das auch schon einmal in Klingelbeil-Klötzer angesprochen. E-Rennräder, wie groß war das?
Ein Riesenthema. Also man kann jetzt vielleicht noch nicht von Flut sprechen, aber wir haben so im letzten Jahr haben so die ersten ihre Fühler ausgestreckt. Da gab es so ein, zwei Hersteller, die mit Studien sich an dem Thema versucht haben, aber noch kein Serienprodukt. Auf dieser Messe habe ich 17 serienreife Modelle gezählt. Und das nimmt richtig Fahrt auf. Also wahrscheinlich sind es im nächsten Jahr 50 oder so und das Thema ist definitiv da. Und auch da sieht man mal wieder, wie so die Fahrradbranche funktioniert. Wenn einer eine Idee hat, die vielleicht funktionieren könnte, dann ziehen alle so schnell wie möglich erstmal nach. Wobei man noch gar nicht weiß, ob der Bedarf dafür überhaupt da ist und ob das Thema irgendwie wirklich relevant wird. Aber keiner will sich natürlich vorwerfen lassen, den Trend irgendwann verschlafen zu haben. Und ja, da gab es richtig viel zu sehen. Auffällig ist, dass da gerade die traditionellen Rennsportfirmen, also die Italiener und auch französische Hersteller, die ersten sind, die damit vorrollen. Das fand ich relativ auffällig. Aber ja, das wird uns die nächsten Jahre definitiv beschäftigen.
Das E-Bike ist also sowas wie das neue Fatbike, das E-Rennrad, wenn ich das richtig verstehe. Und genau, was du eben gesagt hast, das wird euch beschäftigen. Was heißt denn das konkret für euch? Als Magazin, als reines Rennradmagazin, das ja, wenn ich das so richtig beobachtet habe, immer auch sehr, sehr polarisierte Reaktionen bekommen hat, wenn es irgendwie mal das Thema eh angefasst hat.
Ja, natürlich polarisiert das. Trotzdem müssen wir das erstmal beobachtend begleiten. Ja, man muss dann irgendwie erstmal sehen, ob das wirklich so eine Blase ist wie das Fatbike. Das war ja irgendwie ein Rad, was eigentlich keiner gebraucht hat. Jeder hat es aber irgendwie gebaut.
Moment, aber ja, okay.
Und ja, aber oder zumindest haben es nicht so viele Leute gebraucht, wie Modelle auf den Markt gebracht wurden und ist dann ziemlich schnell wieder verschwunden. Das muss man beim Rennrad erstmal abwarten. Also es kann schon sein, dass es da einen Bedarf gibt. Also irgendwie ältere Leute, die dem Sport länger frönen wollen, als sie es eigentlich körperlich können. Gruppenfahrten, wo Leute dann mitfahren können, die leistungsmäßig nicht dazu in der Lage sind und ja, oder Leistungsausgleich und Paaren oder so. Vielleicht gibt es den Bedarf. Das kann ich gar nicht noch gar nicht so beurteilen. Vielleicht stößt es aber auch auf so eine Abneigung unter Rennradfahrern, dass es wirklich keiner haben will. Das muss man erstmal abwarten. Und wir werden auf jeden Fall uns die Produkte angucken. Wir werden auch vergleichende Tests machen damit, aber das wird natürlich erstmal kein tragendes oder kein Hauptthema in unserem Heft werden. Wir werden sowas uns vielleicht einmal im Jahr beschäftigen. Aber ja, also es sind Straßenräder mit gebogenem Lenker, mit Rennradoptik und letztlich mit dem Einsatzzweck. Ich finde es schon unsere Aufgabe, dass wir uns dem widmen, in irgendeiner Art und Weise.
Nun hatten wir ja auch drüber gesprochen, was dich ansonsten beim klassischen Rennrad dort so erwartet. Da waren deine Erwartungen nicht besonders hoch. Hat sich daran was geändert oder gab es irgendwas, wo du sagst, doch, das war gut, das zu sehen?
Ja, also die niedrigen Erwartungen haben sich erfüllt. Man musste das Rennrad wirklich suchen. Es gab ganz, ganz wenig zu sehen. Die Elektrorennräder waren eigentlich das größte Highlight da in dem Bereich. Hier und da mal noch ein paar neue Spielarten, die so Richtung Gravel- oder Geländerennrad gehen. Aber das war definitiv ein Randthema auf der Messe. So ein paar kleine Highlights gab es dennoch. Also es gibt einen spanischen Schaltungshersteller, der einmal 13, also einen Antrieb vorgestellt hat mit einem Kettenblatt und 13 Ritzeln. Das fand ich bemerkenswert. Das war jetzt kein reines Rennradthema. Die Schaltung eignet sich für alle Arten sportlicher Fahrräder. Aber das ist schon ein kleines Highlight, dass das so ein bisschen in unseren Bereich reinspielt. Und ja, so ein paar Studien, irgendwie ein durchgeknallter Antrieb von Ceramic Speed, so ein Lagerhersteller, die haben so einen Kardan-Antrieb vorgestellt. Eine Sache, die niemals in Serie gehen wird, aber irgendwie mal lustig anzuschauen, dass jemand so ein Konzept mal komplett neu denkt, ohne Kette und Schaltwerk. Aber das war es im Grunde schon. Also ansonsten, ja, war es richtig, nur einen Tag dahin zu fahren. Ich hatte die vergangenen Jahre immer 3-4 Tage dort und hatte alle Hände voll zu tun, das alles abzuarbeiten. Dieses Jahr war ich einen Tag dort und habe, glaube ich, alles gesehen.
Da sind wir quasi ja schon mittendrin in der Termindiskussion. Wir wollten diesen Podcast, das kann man an dieser Stelle auch sagen, eigentlich schon ein bisschen früher aufzeichnen, haben es dann ein bisschen verschoben und zack, gibt's noch einen neuen Termin. Also wie wird's denn aus deiner Sicht jetzt, wo du auch da warst, weitergehen?
Wollen wir das kurz noch erwähnen, weil das vielleicht auch nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer weiß. Also es bleibt jetzt nicht bei dem vor der Messe angekündigten Termin Anfang August. Ich komme schon selbst durcheinander, sondern es kam jetzt auch noch die Pressemitteilung, die Eurobike geht zurück zum angestammten Termin im nächsten Jahr, also vom 4. bis zum 7. September. Was heißt das, Jens?
Das heißt eine Rückkehr zu dem ganz alten Termin, also zu einem späteren Termin. Und der vorherige war so irgendwie so eine Kompromisslösung, wo dann aber auch massiver Widerstand gab. Es wäre immer noch zu früh. Und ja, also ich was mich da interessieren würde, leider bleibt das ein Geheimnis, welche Hersteller da welche Interessen vertreten und laut nach Terminen schreien. Weil die Mitteilung der Messe zu dem früheren Termin, also im vergangenen Jahr, war, dass ein Großteil der Hersteller sich das wünscht. So, dann gibt es einen früheren Termin. Alle Fahrradhändler jammern, weil er mitten in der Saison ist und die Hersteller verlassen alle die Messe. Und man fragt sich, wer hat das jetzt eigentlich gefordert? Dann hat man jetzt irgendwie so eine Kompromisslösung gesucht, die aber auch nicht funktioniert hat, wo es wohl wieder großen Widerstand seitens der Aussteller gab. Und jetzt rückt man eben zu dem alten Termin, wie er schon vor 3 Jahren mal war oder vor 2 Jahren und davor. Wieder zurück, einen Termin Anfang September nach der Saison und versucht es mit dem alten Konzept nochmal. Ob sich damit allerdings die Hersteller wieder locken lassen und man das wieder zu alter Größe zurückführen kann, ja, bezweifle ich inzwischen.
Müsste man aus deiner Sicht vielleicht ganz radikal sein und sagen, man macht vielleicht eine Händlermesse irgendwann in der Mitte des Jahres und am Ende des Jahres, wenn wirklich die neuen Produkte dann noch bald zu kaufen sind, eine Publikumsmesse?
Ich würde es noch radikaler machen. Ich würde die Publikumsmesse an den Anfang des Jahres legen, also an den Anfang des Modelljahres, des Folgejahres. Nämlich dann, wenn das Publikum oder die Leute sich überlegen, ein Fahrrad zu kaufen und für die neue Saison und Geld in die Hand nehmen und dort einen ganz klaren Schwerpunkt legen auf Anfassen, auf Probefahren, auf Testen. Ich glaube, das käme allen entgegen, also sowohl den Herstellern, die Probleme haben, ihre Produkte an den Mann zu bringen, weil sie über die Händler nicht mehr viel erreichen. Dort kriegen sie nämlich nicht das ganze Portfolio unter, was inzwischen so breit gefächert ist, dass man das probefahren kann. Und auch viele, viele Hersteller, die inzwischen auf Direktvertrieb, die von sich aus Direktvertreiber sind oder jetzt auf Direktvertrieb umstellen, die sonst gar keine Chance haben, das Publikum zu erreichen, die würden sowas sicher auch begrüßen. Und sowas fehlt in Deutschland und in Europa eigentlich komplett, und wenn es mal eine richtig große sein soll. Also es gibt so regional so kleine Messen, die dann aber eben von Händlern ausgerichtet werden, die dann auch nur ein ganz schmales Programm da bereitstellen, was man da mal Probe fahren kann. Aber so ein richtig dickes Ding im Frühjahr, das fehlt uns, ja.
Ja, da fällt mir gerade mein Besuch auf der Velo Berlin in diesem Frühjahr ein, die ja, möchte ich mal sagen, nach einiger Zeit für mich wieder ein Messeerlebnis war, wo ich das Gefühl hatte, hui, hier geht was und hier ist vor allen Dingen auch Platz. Das Tempelhofer Feld ist groß und die Hallen da, Tempelhof, sind natürlich auch groß.
Ja, in der Tat. Und das ist was, also da sieht man dann plötzlich die Hersteller, die auf der Eurobike auch fehlen. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass der Bedarf da ist. Der Termin ist super, die Location ist super. Und diese Messe ist in den letzten 2 Jahren massiv gewachsen. Und ja, das zeigt so ein bisschen, was der Eurobike da abgeht. Nichtsdestotrotz braucht es trotzdem irgendwie eine Art von Forum, wo die Hersteller und die Zulieferer so unter sich sind, wo man so ein bisschen Branchengespräche führen kann, wo man Geschäfte abschließen kann, wo man Ideen austauschen kann. Das kann man auf so einer Publikumsmesse natürlich nicht. Da ist man nur damit beschäftigt, mit dem Endkunden zu kommunizieren und hat da alle Hände voll zu tun. So ein Forum bräuchte es, aber da muss jetzt nicht das ganze Produktportfolio ausgestellt werden. Und auch nicht die Neuheiten der nächsten Saison für die Endkunden schon präsentiert werden. Beides fehlt in einer Art und Weise, wenn die Eurobike da weg ist. Ja,
ja, ich mache jetzt mal den Versuch, das ein bisschen zusammenzufassen, Strich drunter zu ziehen und dann vor allen Dingen nicht über die Messe zu sprechen, denn an sich ist ja für mich als Radfahrer, wenn ich da meine Produkte habe, die funktionieren, ist mir ja egal, wo und wie so eine Messe stattfindet. Ne? Aber so, was ich mich frage, ist, was bedeutet das Ganze denn fürs Fahrrad? Ja, also wir haben eine Messe, auf deren Termin sich offensichtlich die Marktteilnehmer nicht mehr einigen können. Es gibt zusätzlich noch eine Diskussion um den Standort dieser Messe. Also hier gab es einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung, wo zumindest der Zweirad-Industrieverband zum Thema Standort dann nichts mehr sagen wollte. Und da steht die These im Raum, ob das denn in Friedrichshafen noch dazugehört. Dann fährt Jens Klötzer natürlich wie jedes Jahr zur Eurobike, aber halt nur noch einen Tag. Er schafft es auch an dem einen Tag im Bereich des unmotorisierten Fahrrads, also seines eigentlichen Bereiches, da alles mitzunehmen. Ja, boomt, auf den Termin kann man sich nicht einigen. Was heißt denn das alles fürs Fahrrad? Also wenn wir jetzt mal so ganz vorsichtig uns vorstellen, wir sind so in 3, 4, 5 Jahren, gibt es dann eine große E-Mobility-Messe, ob da eine Kurbel dran ist, ist dann auch egal. Und das Fahrrad, das macht so ein bisschen in seinen Nischen hin und her, oder wie darf ich das verstehen?
Boah, schwer zu sagen, und es hängt ja nicht nur von der Entwicklung von Messen ab oder nur von der Entwicklung von dieser Messe. Also das Fahrrad an sich wird das, glaube ich, wenig beeinflussen. Es gibt ja auch noch andere Foren, wo man sich jetzt als Hersteller treffen kann. Und also es gibt in Taiwan eine riesige Messe, die dann auch noch viel internationaler ist und die da, glaube ich, für die Branche eher die Leitmesse ist. Es hat natürlich, ich finde, schon eher eine Bedeutung für den Endkunden. Also wo kann ich mir einen Überblick verschaffen? Das wird immer schwieriger. Und ob es eine E-Mobility-Messe, also dass es sowas braucht, da bin ich sicher. Und wie groß die wird oder dass die größer wird, da bin ich auch sicher. Da kann ich aber nicht sagen, welche Messe das wird. Also es gibt, das kann die Eurobike werden, wenn sie sich dann vielleicht auch nicht irgendwann mal Eurobike nennt, sondern Euro-E oder und sich rein auf das Thema Elektro stürzt. Das kann für den Messestandort Friedrichshafen, könnte das eine Option sein. Aber auch da gibt es schon Konkurrenz. Also da gibt es in München eine große E-Mobility-Veranstaltung, wo das Fahrrad nur ein Aspekt von vielen ist, wo es auch viel um Akkutechnik, um Autos und alles Mögliche geht. Aber das ist dann ein Konkurrenzkampf von Messeveranstaltern. Wer hat das beste Konzept, wer hat den besten Termin? Und da möchte ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, wer den da wohl gewinnt. Und das Fahrrad an sich, jetzt mal abgekoppelt vom E, das wird sich wegen so einer Messe nicht verändern. Wie gesagt, es hat eher Einfluss auf den Endkunden. Wo kann ich mir einen Überblick über das über den Markt verschaffen und wo kann ich sehen, was es Neues gibt, was auf mich zukommt, wofür ich mich vielleicht entscheiden soll. Und dafür braucht es halt einfach ein Forum und ein Standort.
Ja, ich meine ja auch nicht, dass sich das Fahrrad dann wegen dieser Messe verändert, ne? Aber ich sehe die Messe ja auch so ein bisschen als Gradmesser der Stimmung. Man liest das jedenfalls manchmal, ne? Und es gibt so Aufstellungen, wo man auch gut sehen kann, welche Anteile ein E-Antrieb in der Zukunft haben wird bei dem, was man heute noch Fahrrad nennt. Und das ist halt schon signifikant, das sind große Anteile.
Ja, wobei ich, also gerade diese Messe ja dann schon dieses Bild so ein bisschen verzerrt, wenn sportliche Hersteller, die jetzt mit eh gar nichts am Hut haben wollen, dort einfach nicht mehr ausstellen. Und vielleicht, also oder ich bin sicher, sowas findet trotzdem statt. Solche Foren wird es geben, wo die man als Gradmesser heranziehen kann. Und da fällt mir als erstes Beispiel diese große Fahrradmesse in Taipei ein, die Taipei Bicycle Show. Nur, sowas ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sowas kriegen dann wirklich nur noch Branchen- und Medienvertreter mit, die dazu verpflichtet werden, darüber vorher nicht zu berichten, weil das Modelljahre betrifft, die noch 2 Jahre in der Zukunft liegen. Dann ist die Branche in solchen Fragen eher unter sich. Ob das gut ist, ja, bezweifle ich auch, weil die Resonanz des Endkunden und des Publikums ist ja dann schon auch wichtig.
Aber vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, wie bei vielen anderen Messen, zumindest auch aus meiner eigenen Beobachtung, wenn man sich mal überlegt, irgendwie die IAA in Frankfurt oder die IFA in Berlin und so, das sind ja auch alles so Endkundenmessen, die mittlerweile gefühlt nicht mehr so eine große Bedeutung haben. Das heißt, die gibt's noch und die funktionieren auch, aber vielleicht wird es doch alles ein bisschen dezentraler. Dann gibt's halt was in Berlin, in München, in Hamburg, da kann man sich ein paar neue Fahrräder angucken und da gehen auch die Leute hin und es wächst wahrscheinlich alles auch. Aber vielleicht muss es gar nicht mehr diese eine große Messe geben, wo irgendwie alle hinfahren können. Kann das vielleicht auch sein?
Ich glaube, das ist eine andere Entwicklung. Eigentlich bräuchte es die, aber es kommen einfach nicht mehr so viele Leute dahin, um sich Informationen zu besorgen, irgendwie Kataloge mitzunehmen oder sich die Produkte einfach anzuschauen, weil es ohnehin alles im Internet verbreitet wird. Und man setzt sich bequem vor den Bildschirm, klickt Bildergalerien durch, schaut sich kurze Videos an und kriegt da so einen super Überblick, was passiert da. Und man muss gar nicht mehr auf die Messe gehen. Aber diese sinkenden Besucherzahlen führen natürlich dazu, dass irgendwie das wirtschaftlich nicht mehr funktioniert, obwohl es für so eine Branche so eine Messe eigentlich bräuchte. Eigentlich bräuchte es auch die IAA noch als Kommunikationsforum für die Hersteller, aber auch einfach als Ausstellungsfläche, dass das alles irgendwo mal zusammen zu sehen ist. Aber die Konsumenten, also die Leute, die es dann interessiert, die konsumieren einfach anders. Das ist so ein Dilemma, in dem so eine physische Messe und ich glaube wahrscheinlich jede physische Messe irgendwie steckt. Keine Ahnung, wie sich das auf Dauer lösen lässt.
Ich glaube ja tatsächlich persönlich auch, dass es so einen Trend zurück gibt zum Anfassen und Zugucken und Hingehen und Offline sein und bewusst sich Dinge anschauen, aber vielleicht eben tatsächlich in einem eher kleineren Rahmen oder so. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Interessant, wie sich die ganze Frage Messe, Nicht-Messe, Leitmesse, Publikum so entwickelt. Wir bleiben dran auf jeden Fall.
Genau, wir treffen uns dann alle bei unserem Kollegen Jan, der hier im März schon war, in der Rahmenbauwerkstatt und dann gibt es dann dort den mundgeklappelten Stahlrahmen. Und was weiß ich nicht alles. Wir wollen jetzt aber noch einen harten Cut machen und haben hier noch ein Thema, lieber Jens. Wir haben in der aktuellen Sendung ja auch mit Fritz Sörgel gesprochen über den Fall Froome, über diese erhöhte Salbutamol-Dosis und die Einstellung des Verfahrens durch die UCI und die WADA, die das gedeckt hat. Nun hat Rico bei Facebook unsere Sendung kommentiert, den Beitrag zur Sendung, und hat gesagt: Da habt ihr einen komplizierten Sachverhalt schön einseitig beleuchtet. Der Doping-Experte war auch ganz großes Kino. Ist euer Beitrag dazu Meinung oder Journalismus? Und ehe wir was dazu sagen, frage ich dich doch mal, wie schätzt du diesen Fall ein, das Gespräch, und was meinst du zu dem, was Rico schreibt?
Also ich muss ehrlich sagen, ich schätze den Fall genauso ein, wie das der Herr Sörgel da beschrieben hat im Gespräch. Also es ist einfach so, dass diese Entscheidung in der Öffentlichkeit auf ziemliches Unverständnis stößt und es bleiben einfach ganz viele Fragen offen. Und letztlich kommt man diesem Fall oder zumindest einer Einordnung dieses Falles fast nur mit einer Meinung bei, weil also eine dezidierte Meinung ist ja durchaus auch Journalismus. Journalismus darf auch Meinung sein, man darf auch sowas kommentieren. Wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachten würde, würden genau die Fragen offen bleiben, die man sich dabei stellt bei diesem Fall. Und es ist ja letztlich in der öffentlichen Wahrnehmung einfach fragwürdig, was da passiert ist. Auch die zeitlichen Zusammenhänge werfen Fragen auf. Und die werden einfach von den Beteiligten nicht beantwortet. Also weder die UCI oder die WADA kommuniziert klipp und klar irgendwie eine Grundlage ihrer Entscheidung. Es gab einen Regelverstoß, der jetzt hier mit irgendeiner Ausnahme dann doch anders behandelt wurde, als er bei anderen Radfahrern behandelt worden wäre oder behandelt worden ist auch schon. Und ja, dadurch werden solche Fragen einfach nicht beantwortet. Und von so einem Experten wie dem Herrn Sörgel freue ich mich über so eine Meinung, weil ich dadurch auch eine ganz gute Einordnung des Falles kriege.
Ja, ich sehe das auch ein bisschen ähnlich, dass es einfach eine Einschätzung ist von jemandem, der sich wirklich ja tagtäglich mit dem Thema Doping auch auseinandersetzt, der auch von anderen durchaus ernstzunehmenden Medien wie beispielsweise der Süddeutschen Zeitung oder so regelmäßig auch zu dem Thema interviewt wird. Und ich glaube schon, oder was heißt ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass das auch eine fundierte Einschätzung ist, die da der Herr Sörgel geliefert hat. Aber natürlich ist es die Einschätzung von Fritz Sörgel. Wer meint, die 1500 Seiten der Anwälte von Chris Froome sind überzeugender für ihn, der kann das natürlich auch so sehen und das verbieten wir ja auch niemanden. Aber ich glaube, wenn man sich mit allen Fakten auseinandersetzt, kommt man in diesem Fall zu einem ähnlichen Schluss, wie Jens jetzt auch schon gesagt hat oder eben wie Fritz Sörgel im Gespräch erklärt hat. Das ist wiederum meine ganz persönliche Einschätzung dieses Falles.
Ja, und ich denke, man muss da auch unterscheiden zwischen dem, was wir in so einem Gespräch an Fragen stellen und dem, was wir in so einer Zwischenmoderation dann auch, denke ich, wahrnehmbar als unsere eigene Meinung darstellen. Aber na klar, ich würde das schon auch Journalismus nennen, wenn wir mit so jemandem wie Fritz Sörgel sprechen, weil so viele Leute mit dem, wie sagt man, mit dieser Expertise gibt's da nicht. Und es gibt auch durchaus Leute, die da, glaube ich, so mit, wie sagt man, das hatten wir neulich auch mit gröberem...
Mit dem gröberen Säbel anstatt dem Florett oder wie sagt man das?
Genau so. Ja, also die dann durchaus irgendwie da mit dem Hackebeil durch die Gegend ziehen und das noch viel, viel, viel pointierter formulieren. Und ich finde, da ist der Herr Sörgel eigentlich noch jemand, der das ziemlich differenziert und moderat macht.
Und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen als Erklärung, wir gucken natürlich auch schon immer, gibt es beispielsweise auch eine Gegenposition. Und ich habe jetzt ehrlicherweise keinen seriösen Wissenschaftler gefunden, der gesagt hat, ja, das, was der Froome da schreibt, die 1500 Seiten, das ist hundertprozentig richtig, das muss so sein. Da gibt es auch niemanden außer den Anwälten von Froome, die das so behaupten und natürlich seinem Team. Dementsprechend ist es vielleicht auch Teil der Wahrheit, dass diese Argumentation, nenne ich sie jetzt mal, von Christopher Froome, vielleicht auch keine öffentlichen Fürsprecher findet.
Ja, so sehe ich das auch, absolut. Also natürlich gehört es irgendwie dazu, die Gegenseite zu hören, aber da gibt es ja Stimmen, also da gibt es Statements und Pressemitteilungen, die irgendwie herausgegeben wurden. Man kann da jetzt nochmal nachfragen, aber man wird nichts hören als das Zitat, ich bin sehr glücklich, dass mich die UCI freigesprochen hat und die Entscheidung ist für mich und das Team eine große Sache und auch ein wichtiger Moment für den Radsport. Das kann man auch weglassen in so einem Fall. Also da will man doch irgendwie einen Experten hören, der das einordnen kann und der sich damit beschäftigt.
Jo. Aber wir sind auch gespannt, wie das andere Hörer sehen. Also wenn es andere Hörer gibt, die sagen, da würde ich widersprechen, ich habe da den und den gefunden oder mach das lieber so, schreibt uns gern an antritt@detektor.fm. Wir würden da gerne mal hören, was ihr sonst so dazu denkt. Und jetzt nicht nur die eine Meinung sozusagen von Rico, die natürlich spannend ist und auf die wir ja auch gerne eingegangen sind. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Standpunkte dazu.
Jo. Und jetzt würde ich von Jens noch zum Abschluss gerne wissen, nachdem wir so viel über Fahrradmesse gesprochen haben und Marktentwicklung und was das alles bedeutet. Und ich weiß, dass er heute auch noch da ein Neuheiten-Spezial in den Druck gebracht hat und so Geschichten. Jens, die Messe ist vorbei, der ganze Stress ist durch. Worauf freust du dich persönlich auf dem Rad in der nächsten Zeit?
Worauf freue ich mich persönlich auf dem Rad? Also ja, ich freue mich aufs Radfahren einfach und ohne irgendwie an Neuheiten, an Elektromotoren, an Aerodynamik und an sonst irgendwas erstmal denken zu müssen. Also das damit beschäftige ich gerne dann wieder, wenn es soweit ist und ich die Produkte in der Hand habe. Aber jetzt ist das Wetter erstmal zum Radfahren da.
Wo geht die nächste Ausfahrt hin?
Kannst du mal Gerolf fragen? Ich glaube nach Tschechien.
Wir werden sehen. Vielleicht verschlägt es uns in die böhmische Schweiz, aber Ja, genau, so wird es sein. Keine Gedanken an Aerodynamik und E-Motoren.
Ja.
Ja, vielleicht am Schaltwerk, wir werden sehen. Ich danke dir für das Gespräch und ja,
gute Fahrt.
Ja, danke gleichfalls.
Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Und das war's dann jetzt auch wirklich. Wir verabschieden uns an dieser Stelle mit dieser Bonusausgabe des Antritts. Die nächste reguläre Ausgabe und reguläre Sendung gibt's dann wann, Gerolf? Du hast immer im Blick.
Am 2. August um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM.
Und am 3. August dann sehr wahrscheinlich als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt.
So, und ich fahre jetzt nach Hause, pack meine Sachen und bin draußen.
In diesem Sinne, sonnige Grüße aus dem Detektor FM Studio.
Warme Grüße. Tschüss.
Detektor FM.